You're breathtaking.
You're breathtaking.
We are breathtaking. Ja, großartig. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alt und Spiele. Und an diesem Intro merkt ihr vielleicht schon, worum es heute geht, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich über die E3, die jetzt hinter uns liegt. Und wir werfen auch gleichzeitig einen Blick auf die Gamescom, die vor uns liegt. Wir sind ja quasi so in der Zeitzone zwischen zwei Messen. Damit herzlich willkommen.
Jawohl. Herzlich
Guten
willkommen.
Tag.
Ich habe heute ein Bier tatsächlich am Start, ganz gekühlt, Mönchshofs Originalpilz, mit hier so einem Deckel wie beim Flensburg-Pilz, und das trinke ich jetzt während der Zeit.
Plopp-Verschluss heißt es.
Unsere Sendung heißt zwar Alt und Spiele, aber ich verzeiht mir bitte. So. Brauchen wir einen Keanu Reeves für Spiele? Ist doch hier meine Frage an euch. Also ich finde den Typen super erstmal, ne? Ich mag ihn, aber brauchen wir ihn? Braucht vor allen Dingen Cyberpunk ihn? Geht das nicht auch ohne?
Es würde vielleicht ohne gehen tatsächlich, aber mit ist natürlich die Sache, dass du dadurch eine viel, viel breitere Masse noch erreichst. Ja, ich meine, Cyberpunk allein vom Titel, von der Thematik her, ist ja schon ein sehr nerdiges Thema. Ne? Ist ja jetzt, also nicht jeder kann mit dem Begriff Cyberpunk was anfangen irgendwie außerhalb der Gamer-Szene. Wenn du jetzt aber dann natürlich Keanu Reeves drin hast, auch gerade quasi passend zum Kinostart von John Wick, ist es natürlich, ne, eine Win-Win-Win-Situation tatsächlich. Also er ist sowieso gerade im Gespräch und dann passt er da auf jeden Fall rein. Außerdem hat er halt schon der ist ja nicht wirklich Badass, aber der hat so ein bisschen so Badass, aber jetzt nicht so der böse Badass. Also so, weiß ich nicht, wie kann man das nennen? Good Ass?
Ja.
Ich
hab keine Ahnung. Er war ja schon immer Meme-Material, ne? Es gibt schon jede Menge Internet-Memes mit dem guten Mann. Ja. Und ich finde es großartig, dass die auf den setzen, weil, überlegt mal, im vergangenen Jahr bei allen großen Messen war Cyberpunk ja schon das große Hype-Spiel. Mhm. Und zu Recht, also mit einer tollen Gameplay-Demo, die da vorgeführt wurde, hinter verschlossenen Türen meist, die dann aber veröffentlicht wurde. Und das, was sie jetzt an Gameplay gezeigt haben, ist ja nicht groß anders, ja. Es ist halt so ein Open-World-Spiel, sie haben so eine Mission gezeigt und so. Also das heißt, sie mussten das irgendwie anders toppen, und das haben sie getan, indem sie jetzt also eine richtig fette Hollywood-Karte gespielt haben. Und das ist doch ideal. Also insofern, ja, braucht man, oder Jockel?
Meine Theorie ist ja eine ganz andere. Ich glaube ja, dass die für den Film noch Videospieler brauchten, die ins Kino gehen und gesagt haben, alles klar, wir geben mal CD Projekt Red 10 Millionen, damit Keanu Reeves auf der E3 auf der Microsoft-Bühne You're Breathtaking sagen durfte. Das ist ja meine Theorie. Weil wir wissen ja alle, die Spiele sind die Dickhosen und nicht mehr die Kinofilme. Deshalb meine Theorie, so war's. Wir stimmen
also, eine kluge Idee prinzipiell, die gar nicht so doof ist und vielleicht in Zukunft auch öfter kommen wird. Aber dafür war das, glaube ich, etwas zu kurzfristig. Und dafür nimmst du nicht einfach dann den da rein. Aber ich bin jetzt auch gerade zu ernst, merke ich gerade. Du meinst das, glaube ich, albern, ne?
Ich bin da nicht albern. Aber das war tatsächlich echt mal eine Überlegung. Vielleicht hat der zumindest, vielleicht war der zumindest nicht ganz so teuer.
Ja, also der ist jetzt natürlich nicht so teuer wie, ich sag mal,
Tom Cruise.
Ja, Tom Cruise zum Beispiel. Ey, Tom Cruise ist einfach, ich meine, der ist einfacher halt zu digitalisieren, weil der viel kleiner ist.
Jetzt mal ehrlich, wer möchte denn von den Videospielern einen Tom Cruise in einem, den Shitstorm möchte ich mir als Spieleproduzent nicht, den möchte ich nicht ertragen.
Es kommt drauf an, Tom Cruise hat einmal eine coole Rolle gespielt, und zwar, wo er diesen Plattenproduzenten gespielt hat. In welchem Film war das noch gleich? Diesen fetten, fiesen, schleimigen Plattenproduzenten. Menschenskinder. Ach, keine, ich komme jetzt nicht drauf.
Ich gucke keine Filme mit Tom Cruise.
Ich auch nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht als Person, aber der hat in mehreren coolen Filmen mitgespielt. Also Legende, einer seiner ersten Filme, ist großartig.
Legende ist schon so ein Film, der, glaube ich, also ich habe den seit 15, 20 Jahren nicht gesehen. Ich glaube, wenn man ihn sich heute anguckt, ich weiß nicht, ob der nicht cooler im Gedächtnis ist, als er es noch ist. Wann hast du ihn zuletzt gesehen?
Ja, auch, ich gebe es dazu. Aber nee, der ist schon gut. Das ist schon so ein Fantasy-Klassiker. Da würde ich jetzt nicht, also da, ich denke, der ist gut gealtert.
Ja, vielleicht.
Rain Man, großartig, ja. Also, wir driften jetzt ab, aber, das Problem bei Tom Cruise ist, dass der immer in die Abstellkammer geht und sich von innen einschließt und dann muss man ihn auf Englisch dazu auffordern, aus der Abstellkammer doch wieder rauszukommen.
Das Problem ist, dass Tom Cruise bei mir verschissen hat. Er kann nichts dafür. Er kann nichts dafür, dass er seinerzeit den Bambi Courage bekommen hat für die Rolle von Klaus Graf Schenk zu Stauffenberg. Da kann er nichts für, aber das fand ich halt so, oh, nur weil es Tom Cruise ist irgendwie, und das fand ich irgendwie doof. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gut fand ich ihn halt, ich glaube im ersten Mission Impossible, in Top Gun natürlich, großartig, ja.
Boah, ehrlich?
Ja, ey, Top Gun ist ein super, super, super geiler Film, wenn man in den 80ern Fan der USA war.
Da geht's mir so
ja.
Da geht's mir tatsächlich so wie mit Spielen, die auf, also so alte Spiele, wo man, wenn man die heutzutage spielt, wo man sich fragt, oh Gott, sind die eigentlich schlecht? So ähnlich geht es mir bei Top Gun. Uralt, 86, glaube ich, ne?
Ja.
Und wenn
ja.
man den jetzt nochmal sieht im Fernsehen oder irgendwo, dann denkst du, oh, what?
Ja, eben, genau, Tobi, also da muss ich ja mal hier Double Standards anmahnen, ne? Also hinterfragen, ob Legende gut gealtert ist, und dann sagen, Top Gun, geiler Film.
Top Gun ist überhaupt nicht gut gealtert. Null.
Okay.
Top Gun ist halt so, ja, ist halt Top Gun. Ne? Da gab's noch Böse. Da war ganz klar noch so, die Russen sind die Bösen, die Amis sind die Guten.
Ah, das gibt's okay. Ja heute nicht mehr.
Ja,
ne?
Gut, okay, nee, jetzt verstehe ich dich. Unter dem Aspekt ist das, also es ist ja einer der besten schlechten Filme. Auf jeden Fall.
Könnte man tatsächlich so sagen.
Ich habe hier gerade Wikipedia auf, um zu suchen, wo der Plattenhändler, in welchem Film der gespielt wurde. Jetzt sehe ich hier gerade bei seiner Filmbiografie, dass der auch mal in einem meiner Lieblingsfilme von 1988, Young Guns nämlich, auch mitgespielt hat. Ein Gastauftritt. Ist mir völlig
in welchem
entgangen.
Film?
Young
Guns. Du warst gerade kurz weg.
Young Guns? So ein Western von früher mit Emilio Estevez und so.
Ah. Ach Gott, das ist der Song, zu dem John Bon Jovi den Soundtrack geschrieben hat. In a Blaze of Glory.
Genau.
Down in a Blaze of Glory. Es war John Bon Jovi solo, nicht mit seiner Band Bon Jovi, die ja auch seinen Namen trägt und
ich
seine
liebe
Band,
diesen
das
Film. Glaube ich,
alles an Angestellte. Echt?
Ja, fand ich okay. Super.
Wenn wir nachher bei der Auswertung merken, dass der Podcast...
Also mein Film, muss ich sagen, ehrlich gesagt.
Ah, okay. Wenn wir nachher bei der Quotenauswertung merken, dass bei 7 Minuten die Leute rausgegangen sind, dann war es, weil Tobi angefangen hat zu singen.
Ja, richtig, genau.
Entschuldigung.
Ja, doch, das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert. Aber jetzt sind die Leute wieder da, weil ich habe aufgehört zu singen.
Ah ja, genau. Und ich fange erst gar nicht an. Also ich erspare euch das.
So, richtig. Also jetzt haben wir die Meinung, dass ihr sagt, Keanu Reeves ist wichtig für das Spiel. So, der hat da Sinn. Okay, habe ich
gehört. Also wichtig für die Branche.
Wichtig für die Branche.
Okay. Oder?
Das würde ich sagen, ja.
Okay, aber müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir jedes Mal einen Schauspieler brauchen, um gute Spiele noch besser vermarkten zu können? Ich dachte, es wäre eher umgekehrt.
Guck dir doch Death Stranding an, Riesentitel für die PlayStation, der dieses Jahr noch rauskommt. Sony war nicht auf der E3, aber sie haben das Geld für den Stand gespart und investiert in Mads Mikkelsen, in Guillermo del Toro, der eigentlich Regisseur ist, aber irgendwie jetzt auch Schauspieler in Videospielen. Und drittens, wer war es noch? Natürlich Norman Reedus, bekannt aus The Walking Dead.
Genau.
Ja, also ja, wir müssen uns drauf einstellen. Und warum nicht? Ist doch eine gute Sache.
Worum geht's eigentlich in dem Spiel? Ich hab nur den Trailer gesehen. Ich war etwas verwirrt.
Ja, wenn du diese Frage stellst, bist du schon Hater.
Ja, richtig, richtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das auch wirklich, wirklich schwierig. Also ich freue mich total auf dieses Spiel, aber es ist halt wirklich mega crazy, glaube ich. Das ist halt wieder so typisch, typisch Kojima.
Ja.
Abgefahren, abgedreht, nicht mit, das ist halt so wie Progressive Rock. Ja, also normale Pop- oder Rockmusik besteht ja aus Strophe, Refrain, Solo, Refrain, Strophe, Bridge, so ungefähr. Progressive Rock besteht ja aus Songs, die einfach eine halbe Stunde lang sind und man weiß nicht, wo A und wo Z ist halt einfach. Und Kojima ist ein bisschen das Progressive Rock des der Videospiele. Ja, so was Bands wie Tool oder Dream Theater sind, ist er für Videospiele. Deswegen, ich bin gespannt, was da kommt, aber allein schon dieser Trailer. Dieses abgefahrene Norman Reedus, Mads Mikkelsen. Und es spielt ja auch tatsächlich die eine Dame, das ist die Frau, die, jetzt komme ich auf den Namen der Schauspielerin, aber...
Vom Plattenhändler.
Nein, nicht die Frau vom Plattenhändler. Das habe ich übrigens jetzt rausgefunden. Das war der Film Tropic Thunder und es war kein Plattenhändler, sondern der Produzent, wo er diesen fetten, fiesen Typen spielt. Da war Tom Cruise großartig. Les Grossman. Tropic Thunder, den Film, kennt ihr?
Nee. Nein.
Okay, alles klar, nehmt ihn euch auf den Zettel mit Ben Stiller, Jack Black und so weiter und so fort. Oh. Solltet ihr euch angucken. Wirklich ein sehr cooler Film. Und da spielt halt, wie gesagt, Tom Cruise den Produzenten. Aber worauf wir jetzt hinaus wollten, ich habe den Faden verloren. Gott, ist es heiß. Aber was war der Faden?
Du hast irgendeine Frau erwähnt.
Ja, genau. Und zwar, oh Gott. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber die 7-Millionen-Dollar-Frau, die spielt nämlich auch, die Schauspielerin aus der Serie, die 7-Millionen-Dollar-Frau, die spielt tatsächlich auch in dem Spiel mit irgendwie. Und das finde ich halt so ein schöner Flashback, weil die 7-Millionen-Dollar-Frau eine meiner Lieblingsserien. Aber wir kommen zurück zu Videospielen, sonst verplappern wir uns noch in andere Dinge. Ja, ich bin gespannt auf dieses Spiel. Also ich meine, da gab es ja zur E3, wenn ich mich recht entsinne, nicht wirklich was Neues neuen Trailer im Vorfeld, aber auf der E3 selber gab es jetzt nichts zu spielen.
Sony war ja nicht da. Ja.
Eben, richtig, Sony war nicht da. Richtig,
Sony ist Publisher, die waren weg. Ja.
Richtig, richtig. Aber was sagt es eigentlich, dass Sony nicht auf der E3 vertreten war, meine Freunde?
Die hatten eine Firmenfeier.
Juhu.
Die hatten einfach keine Zeit.
Ja, oder halt kein
Budget. Man sagt das normalerweise dann immer so, wir wollen für den Spieler die bestmögliche Erfahrung anbieten, deshalb haben wir uns noch ein bisschen Zeit genommen an dem Spiel weiter, ne? Ist das nicht so, wenn man eine PR-Pressemitteilung liest? Wir wollen die bestmögliche Erfahrung.
Ja, das, was Phil Spencer auf der E3 immer macht, auch in diesem Jahr wieder, als sie die neue Xbox Project Scarlett vorgestellt haben und Phil Spencer sagte, We heard you, the gamers. A console should be there for one thing and one thing only, gaming. Ja, nachdem bei der Präsentation der Xbox One vor ein paar Jahren ja gepriesen wurde, die Xbox One, die kann Fernsehen, die kann Gaming, die kann Fernsehen, die kann Sportfernsehen, die kann Dokumentarfernsehen.
Die streamt deine Großmutter, die Xbox.
Ja, genau, richtig, richtig, richtig. Was ja damals auch für so ein bisschen Naserümpfen sorgt und die Xbox One ja auch nicht durchgestartet ist. Aber jetzt kommt endlich eine Konsole. Und da bin ich sehr froh, dass Phil Spencer auf uns, die Fans, hört. Und eine Konsole gemacht hat, persönlich zusammengelötet hat in seinem Keller. Ich mag Phil Spencer. Ich finde seinen Auftritt auf der E3, ich glaube, der nimmt sich selber auch nicht so ernst. Ich glaube, der macht das ist halt so ein Hauch Selbstironie mit drin. Schade deswegen, weil Sony reagiert darauf ja immer ganz gut und die haben sich ja immer so ein bisschen, ist ja so eine Hassliebe dann bei Twitter, wenn E3 ist, so ein bisschen. Und man gratuliert sich ja auch mal gegenseitig zu erfolgreichen Dingen. Das finde ich ja auch sehr, sehr angenehm. Und deswegen, das finde ich sehr gut. Ein bisschen schade, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt.
Ja, Sony hatte doch im vergangenen Jahr mit so einem interessanten Format experimentiert, wo sie keine klassische PK gegeben haben, sondern wo sie die Leute so durch mehrere große Hallen geleitet haben, wisst ihr noch? Das war schon irgendwie so ein Versuch, mal was ganz anders zu machen, als die Leute in irgendwie einen der teuren Säle in Los Angeles zu pferchen. Mhm. Und anscheinend waren sie nicht zufrieden mit dem Resultat und haben jetzt gesagt, dann lassen wir es wohl lieber ganz. Und ich meine, die haben so einen Höheflug mit der PlayStation 4, die ist ja nicht mehr einzuholen als die meistverkaufte Konsole dieser Generation, oder? Also das ist ja, die neuen Konsolen stehen in den Startlöchern.
Hey, und bald was haben kommt die verkauft? Der große C64.
Du meinst Atari und Intellivision sind.
Nee, ich meine den großen C64.
Okay, bitte.
Erklär. In der Originalgröße gibt es ja jetzt einen aktuellen Trailer, dass der C64 in Originalgröße mit einem Emulator VC20 drin. Und der wird nochmal alles rocken und dann kann die PlayStation sich einsargen.
Lass mich raten, du hast direkt gesagt, shut up and take my money, ich bestell das Ding vor. Egal, ob ich weiß von wem, warum, wieso, weshalb.
Nee, habe ich doch nicht. Tatsächlich. Ich warte erstmal auf den zweiten Trailer.
Und dann aber hast du das Geld schon zurechtgelegt. Natürlich, die PlayStation 4 ist tatsächlich ein absolutes Erfolgsding. Wahrscheinlich hat sie mittlerweile auch die Produktionskosten eingespielt. Muss nicht mehr subventioniert werden, keine Ahnung. Klar, die PlayStation 4 ist halt mega erfolgreich. Was meiner Meinung nach auch viel an Marketing lag. Also Xbox bzw. Microsoft hat mit dem Marketing, nicht alles richtig gemacht, würde ich mal als Außenstehender sagen. Und hinzu kommt, dass einfach die PlayStation die cooleren Exklusivtitel hatte. Ja, Uncharted 4, jetzt zuletzt Spider-Man. Da liegt PlayStation einfach vorne. So cool ein Halo auch ist und auch ein Forza Horizon oder ein Forza jetzt keine uncoolen Spiele sind oder Gears of War. Aber es ist halt schon geiler, was als Exklusivtitel auf der PlayStation 4 ist, definitiv. Und es ist halt ganz einfach so, ich meine, ne, je mehr Leute die PlayStation 4 haben, desto mehr deine Kumpels haben, du kannst dir die Spiele ja ausleihen und online gegeneinander zocken und so weiter und so fort. Und auch das Design der PlayStation 4 optisch nach außen fand ich persönlich
ja
schöner.
Und naja. Ja. Ja, ja, du, wie du gesagt hast, es war ein PR-Stunt, was Sony damals zum Start der Konsolen geschafft hat. Im Vorfeld haben die vermutlich selber Gerüchte gestreut, dass die PlayStation 4 diese Always-On-Funktionalität haben würde. Man müsse immer online sein, um sozusagen das Spiel zu verifizieren, um damit das Spiel überhaupt startet, auch wenn du nur offline spielen willst. Ja. Und dann hat aber das war nur ein Gerücht. Und dann hat Microsoft gesagt, die Xbox One werde diese Funktionalität haben. Und dann gab es den großen Aufschrei in der Gemeinde. Was? Das kann doch nicht sein. Wenn ich offline spiele will, dann will ich nicht online sein müssen und so. Also Riesenaufruhr. Und Sony hat dann gesagt, was, wir? Nein, hatten wir nicht vor. Die PlayStation 4 wird doch nicht always on sein. Zack, 100 Euro billiger waren sie damals zum Launch und schon hatte die Xbox massiv verloren. Dann mussten die erstens einen Rückzieher machen mit dieser Always-On-Geschichte, dann mussten die später Kinect rausnehmen aus dem Bundle. Das war vorher auch vorgesehen, dass Kinect Bedingung ist, also dazu gehört fest. Also ein reines PR-Desaster, die mussten nur zurückrudern und Sony hat sich zurückgelehnt und hat eine Konsolenstrategie irgendwie konsequent gefahren. Grandios.
Wobei Microsoft natürlich auch darunter leidet, dass sie so ein böse Stempel haben, weil alle, Kinect, ich werde die ganze Zeit abgehört, bla bla bla. Ja, geh mal jetzt durch Wohnzimmer auf der Welt irgendwie und sag den Namen Alexa. Ja, also alle haben sich angepisst wegen, man könnte ja theoretisch von der Kinect abgehört werden. Ja, und jeder spricht mit seinen elektronischen Geräten zu Hause. Also das fand ich ein bisschen mies, weil Microsoft ist ja immer so böse, wenn es um sowas geht. Aber alle anderen Produzenten, sowohl von Konsolen als auch von Handys, ja, Apple ist ja gut, wenn man mit Siri spricht, ist alles super, wenn man mit Cortana spricht, irgendwie böse.
Ja, ja, also, das stimmt.
Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Das ist gehüpft wie gesprungen. Ja.
Hallo Siri.
Du kannst, ja, frag Siri mal, ob sie Alexa kennt. Halt. Siri,
warte mal.
Ja.
Warte mal.
Mir kommt sowas nicht ins
Hallo
Haus.
Siri.
Ja. Hey!
Wann kommt die PlayStation 5?
Das hier habe ich gefunden.
Oh. Ja, und jetzt zeigt sie dir irgendeinen Link zu irgendeinem Artikel.
Hallo Siri.
Zu irgendeinem.
Wie findest du die Xbox One X?
Deine Meinung ist die zählt.
Super.
Ja, bla. Siri ist so ein bisschen wie Jogi Löw auf der Pressekonferenz. Ja, sich nicht festlegen, sondern einfach, ja, das müssen wir, also so ein bisschen immer drum rumwinden, so wie halt manche Menschen, auch Politiker können das sehr gut. Ich bin halt kein Fan von. Also es ist cool, dass es das gibt und ich finde beim Autofahren zum Beispiel, ich habe jetzt so ein Auto, ich habe jetzt so einen ganz modernen, in meinem Porsche ist jetzt so ein Bluetooth-Radio drin. Nein, ich fahre keinen Porsche. Ich fahre ein SUV natürlich. Nein, also in meinem Auto, mein Auto hat jetzt ein Bluetooth-Radio und da ist es natürlich geil, wenn du beim Autofahren mit Sprachsteuerung, ne, sagen kannst, so hier, jetzt spiel mal Iron Maiden oder was auch immer. Das ist natürlich super cool, weil du musst nicht mehr am Beifahrersitz in den CDs rumkramen, irgendwie die Kassetten rumpopeln, die auf den Boden fallen und so. Das ist natürlich total praktisch und auch so für ältere Menschen, die vielleicht, ne, mit ihren Fingern nicht mehr so feinmotorisch sind, dass sie Touchfelder bedienen können. Für sowas sind so Sprachsteuerungselemente mega gut. Gut, generell und auch damals bei Kinect, man konnte ja Kinect ja schon auf der Xbox 360 für Mass Effect 3 konnte man via Kinect seinen Mitspielern Befehle geben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Da gab es ja Mass Effect 3 nämlich die Funktion, du konntest halt sagen, in Deckung gehen und deine KI-Mitspieler sind dann in Deckung gegangen. Aber oder
ganz angreifen. Ehrlich, wer bitte cool. hat denn das gemacht?
Ich?
What?
Ja, ich habe das gemacht. Also nicht permanent, aber ich habe das am Anfang mal ausprobiert und so. Ja,
das hat schon nicht lustig. Ist das ein Mehrwert für ein Spiel alles so? Also ich meine.
Ja. Ach ja, doch. Also ich erinnere mich daran, ich habe, ich glaube, auf PC damals, wann war das so? 2005, 2006 kam von Activision Star Trek Bridge Commander raus. Mhm. Das hatte Sprachsteuerung und du konntest es auch mit so einem Infrarot-Headset verbinden. Und dann ist er sozusagen auf deine Kopfbewegung eingegangen. Das bedeutete, du konntest deinen Kopf nach rechts drehen und dann hat sich die Kamera war auch nach rechts gedreht und du konntest als Kapitän der Brücke, konntest du dann deinen taktischen Offizier ansprechen. Und das war der Hammer. Also das war großartig. Das war Ubisoft, und das würde ich jederzeit auch wieder machen. Nee, jetzt ist Ubisoft. Früher war es Activision. Ja, früher, okay. Der aktuelle, dieser VR-Titel heißt Star Trek Bridge Crew.
Ah, ja, genau.
Damals war es Activision und hieß Star Trek Bridge Commander. Ah, ja. Das ist wirklich 2005 oder sowas gewesen. Ja.
Und Bridge Crew in VR, ein mega gutes Spiel, wie ich finde. Das macht richtig Bock.
Oh, wir verabreden uns, oder?
Ich würde gerne mal. Du auch
ich hab's. Ja.
Oh, endlich habe ich wen der mit mir, weil ich möchte das sehr gerne spielen, weil das ist, ich habe das mit ein paar Kumpels gespielt, das hat schon Bock gemacht, aber wie das so ist, wir sind ja alt und Spiele und nicht jung und frei. Man hat ja Verpflichtungen in seinem Leben und da kann man sich nicht mehr, wenn man schon beruflich viel spielt, dann auch noch im Privatleben so viel spielen, aber jetzt haben wir einen Grund, es tatsächlich
zu machen. Ja, sehr gerne, weil ich habe es nie so richtig gespielt, nur eben dieses Tutorial und was ich mir davon verspreche und grundsätzlich von mehreren VR-Spielen dieser Art mit so einem Multiplayer, ist, da wird ja, und so schließen wir wieder den Bogen zu Keanu Reeves, bei solchen Spielen wird ja der Spieler zum Schauspieler. Denn ich vermute mal, dass die Erfahrung von Star Trek Bridge Crew wird umso besser, desto mehr wir als Spieler wirklich schauspielen und uns in die Rolle begeben und nicht sagen, hier, hey Tobi, mach mal sowas, sondern dass ich dich wirklich mit Captain anrede und du mich so, ne? Also man muss schauspielen und das ist eine Qualität, die von Computerspielern noch nie verlangt wurde, so richtig. Ne?
Oder um es mit den Worten von Phil Spencer zu sagen, we make you the player to an actor. Großartig, ich sollte seine Reden schreiben. Nee, aber das ist eine total schöne Immersion, weil dieses Star Trek Bridge Commander, das macht echt richtig Bock. Nicht Bridge Commander, Bridge Crew. Bridge Commander war das andere. Bridge Crew, richtig. Aber Star Trek, apropos Star Trek, da denke ich an die Konkurrenzveranstaltung Star Wars und damit sind wir wieder bei der E3. War ja auch einer der Titel der E3, ne? Star Wars Jedi Fallen Order, das neue Star Wars Spiel aus dem Hause Electronic Arts.
Gefühlt eins der wenigen Spiele, die massiv mit Gameplay gepunktet haben, wobei man bei anderen Spielen oft nur einen Trailer sah, ne?
Ja, das ist richtig, aber Bridge Crew, Mann, Star Wars, auf der Suche nach, Star Wars Jedi Fallen Order, so heißt es. Kommt ja auch jetzt schon im November, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Andreas, November?
Ich weiß gar nicht genau, Entschuldigung.
Okay, ja, du warst gerade
abgelenkt. Ich weiß das nicht. Ja, genau.
Nein, ich meine, es kommt ja noch dieses Jahr und das sah ziemlich cool aus. Auch da wieder Schauspieler, ne? Hier, nicht Denzel Washington.
15. November kommt es raus.
Forest Whitaker spielt mit, der ja quasi seine Rolle aus dem Film Rogue One dann da auch in dem Spiel Jedi Fallen Order spielt. Mhm. Was uns wohl erzählt, dass die Geschichte wohl irgendwie rund um die Timeline von dem Film Rogue One spielen muss. Und der andere Schauspieler, der mitspielt, den kennt man aus der Serie Gotham. Der hat ja den Joker gespielt. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber der spielt die Hauptrolle in Jedi Fallen Order. Mhm. Und auch da wieder, ne? Schauspieler, die drin sind. Und das wird, glaube ich, nicht unbedingt der Zwang und der Muss und das muss sein, dass es passiert. Aber ich finde es gut. Also es wird halt normaler, wenn man überlegt, wie damals in den 90er Jahren noch Mark Hamill ausgelacht wurde für seine Rolle in Wing Commander 3, ja, wo es dann so hieß, so, ha, kriegt er keine vernünftigen Schauspielerrollen mehr, jetzt muss er ein Videospiel machen. Das hat sich ja jetzt mittlerweile innerhalb von etwas über 20 Jahren komplett verändert.
Hm. Obwohl Jürgen Prochnow, glaube ich, schon ganz früh für Electronic Arts irgendwas auch gemacht hat.
Echt?
Ja, ich glaube, der Prochnow war irgendwie ganz, ganz früh.
Deshalb haben wir Andreas hier an Bord. Der weiß das.
Guck mal nach. Jürgen Prochnow, Fun Fact: Jürgen Prochnows Bruder wohnt in Erkrath, meiner Heimat.
What?
Ja, Jürgen Prochnows Bruder wohnt, ist auch Schauspieler, allerdings eher im Theater. Der wohnt tatsächlich hier in Erkrath, meiner Heimatstadt. Sieht seinem Bruder sehr ähnlich im Übrigen.
Und das weiß Erkrath auch.
Das weiß Erkrath. Also es weiß nicht ganz Erkrath, aber so einige Erkrather wissen das schon, weil auch in unsere Lokalzeitung, der Lokalanzeiger, hat so ein Kochbuch rausgebracht, wo die Erkrather Prominenz Rezepte veröffentlicht hat. Ich wurde nicht gefragt, da bin ich auch.
Vielleicht wussten die, dass du kein Rezept kannst.
Pass mal auf, Alter. Ich mach dir ein Chili Sin Carne, das zieht dir die Schuhe aus und ich kann nicht schlecht kochen. Ich bin jetzt kein Gourmet, ich kann aber kochen. Ich koche gerne.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Schmeckt nicht, aber mein Lieblingsgericht, das ist schwer auf eins festzulegen. Ich mag unheimlich gerne Steak. Ich mag aber auch gerne Fisch. Also bei Essen bin ich wirklich sehr, also ich probiere auch alles.
Was kannst du denn richtig gut?
Spaghetti Carbonara.
Das ist auch, also das muss man auch können.
Ja, muss man können, na klar.
Spaghetti Carbonara, damit habe ich tatsächlich meine Frau,
ne? Rumgekriegt?
Ja, das war so, als wir uns gedatet haben und so weiter, habe ich in meiner WG-Küche halt Spaghetti Carbonara gekocht irgendwie und zack, ein paar Jahre später waren wir verheiratet. Ne?
Also und dann sind dann sechs Leute aus deiner WG sind tot umgefallen und deine Frau stand noch.
Genau. Ich habe so ein Casting veranstaltet mit mehreren Damen irgendwie. Das Carbonara überlegt hat, die habe ich dann geheiratet. Genauso ist es abgelaufen. Ein bisschen wie Bluthochzeit bei Game of Thrones. aber wie gesagt, der Bruder von Prochnow ist auch in diesem Kochbuch drin mit Forelle Blau.
Ah. Mhm.
So, jetzt fragen wir, was ist Forelle Blau? Ich müsste in die Küche gehen, das Kochbuch holen. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu warm, um sich zu bewegen.
Das ist, glaube ich, Allgemeinbildung, aber ich weiß es gerade auch nicht. Forelle Blau. Komm, ich muss jetzt Wikipedia anschmeißen. Nicht, dass hier einer aus dem Podcast geht und nicht weiß, was Forelle und Blau ist. Wir wollen unseren
Bildungsauftrag nicht erfüllt haben. Ja gut, jedenfalls, aber hast du jetzt rausgefunden, wer
in welchem Spiel
mitgespielt hat?
Ja, ich hätte gedacht, viel früher. Er war Privateer 2. Das war ja dieser heimliche Nachfolger von Wing Commander, wo man eben nicht mehr im Militär war, sondern halt eben Privateer war, so Privatier und einfach so durch die Gegend flog, also so ähnlich wie Elite, ein bisschen Handelbetrieb und so weiter. Und nicht nur der Prochnow war da drin, sondern auch noch John Hurt und Christopher Walken und so. Also das ist schon krass, denn das war 96. Also ich würde deswegen nicht unbedingt sagen, dass Schauspieler schief angeguckt wurden, wenn sie sowas gemacht haben. Hier der gute Grima Schlangenzunge aus dem Herrn der Ringe, der war ja auch in dem in der Myst-Fortsetzung, zweiten oder dritten Teil war der. Also das gab es schon immer mal so. Ich denke mal, die Leute haben so gedacht, naja, das meint er nicht ernst, aber anrüchig, glaube ich, war das nicht.
Nicht anrüchig, aber wie gesagt, das war so, ich habe das im Hinterkopf, also man hat das ja nicht mehr so präsent wie seinerzeit in, also wie es halt seinerzeit war, aber ich habe so im Urin habe ich irgendwie so dieses Ding, dass halt über Mark Hamill damals doch einige Häme vergossen wurde über seine Beteiligung halt an Wing Commander 3.
Mhm.
Das habe ich so im Hinterkopf, also nach dem Motto so, wie gesagt, kann der noch irgendwas Richtiges, kann der noch irgendwas spielen oder kriegt er jetzt halt keine vernünftigen Rollen mehr.
Ja gut, ich meine, der hatte ja auch jahrelang vorher nichts mehr gemacht, ne? So gar nichts, oder?
Und jetzt ist er eine Kultfigur. Jetzt ist Mark Hamill auch durch seine Social-Media-Auftritte, seine Tweets und Instagram-Geschichten und so, ist er ja durchaus sympathischer geworden, weil der hatte wohl damals nach dem Star-Wars-Trilogie so einen Höhenflug, ne? Hat Rollen nicht angenommen nach dem Motto, ich bin Luke Skywalker, ich muss so eine Rolle nicht annehmen und ist dann ein bisschen abgerutscht. Aber die Synchronisation des Joker, sowohl in der Zeichentrickserie als auch in den Arkham-Spielen tatsächlich, im englischen Original, brillant. Also wer die Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, wer diese Spiele von Rocksteady noch nicht gezockt hat, spielt sie an. Deutsche Synchro ist auch gut, aber es ist noch mal geiler, wenn man halt tatsächlich den Joker mit der Stimme von Mark Hamill hört.
Mhm. Großartig. Und auch ohne Mark Hamill eine Lanze für Batman Arkham VR. Das für mich immer noch beste VR-Spiel. Großartig. Ganz kurz nur, kostet auch nicht so viel. Großartig. Also Rocksteady sind brillant. Ein ganz tolles Studio.
Es halten sich ja die Gerüchte, dass dann doch noch irgendwie ein neues Spiel Arkham irgendwas kommt. Habe ich irgendwie aufgeschnappt. Was meint ihr? Werden wir davon vielleicht auf der Gamescom was hören?
Du willst eine Überleitung, ne?
Ich will keine Überleitung. Ich frage mich das nur gerade, weil wir gerade auf Arkham gekommen sind ohne Drehbuch. Auf Arkham, Asylum, Arkham, Knight, Arkham,
aber City. Ist da überhaupt schon was angeditscht worden in irgendeiner Form?
Es gibt Gerüchte, wie immer. Irgendwer behauptet, ich habe was geleakt. Mhm. Und ob es dann stimmt oder nicht, zeigt
die Zeit. Entlassener Entwickler veröffentlicht halben Screenshot, ne?
ja, eben, richtig. Also, ich fände es halt super, weil die Arkham-Serie, das ist tatsächlich eine der Videospielserien, die ich wirklich, 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 wirklich sehr, sehr, sehr geliebt habe, weil die war halt richtig gut. Die war auch in der deutschen Synchro sehr gut, weil die an der deutschen Synchro die ganzen Synchronsprecher der Batman-Trilogie von Christopher Nolan genommen haben, was wirklich ein sehr guter Schachzug war. Also, dass der Alfred Pennyworth halt der gleiche Sprecher ist und so weiter und so fort. Fand ich sehr gut. Und das ist halt das, wo ich bei Spielen die Stimmung brauche. Und
die Stimmung fand ich immer super. Ich fand immer diese Prügelorgien immer, das war nie so meins. Also immer, wenn es darum ging, sich zu prügeln, das war dann irgendwie, ja, ich fand die Stimmung auch sensationell, die Grafik und wenn man da durchfliegt und da von einem Ding zum anderen springt, fand ich super, aber diese Prügeleien so, oh, nee.
Okay, also ich mochte halt gerade das, diese Special-Dinger dann zu machen und so und dann Rauchbombe, Batarang, Kick, Schlag, Gedöns miteinander zu kombinieren. Aber gut,
vielleicht habe ich es auch einfach nie richtig verstanden.
Das ist tatsächlich so, also wenn das dann länger nicht gespielt hast und versuchst wieder einzusteigen, ist es tatsächlich nicht ganz einfach. Das muss man zusagen. Und vor allen Dingen bin ich über die Spiele tatsächlich erst dazu gekommen, mir wirklich Batman-Comics zuzulegen. Also so die ganzen Geschichten, die halt da lange Halloween und so die ganzen richtigen Batman-Stories. Da bin ich erst über die Spiele drauf gekommen, mir Batman-Comics zuzulegen. Und jetzt bin ich gerade, stehe ich gerade von meinem Comic-Regal und denke so, es wird mal wieder Zeit, mal ein neues Batman-Comic zu holen.
So hast du diese Frank Miller-Klassiker, genau. Dark Knight Returns, ja, großartig.
Richtig, genau. Also das lange Halloween ist wirklich eine meiner Lieblings-Batman-Geschichten und Hush. Hush ist auch eine super Batman-Geschichte. Also, aber gucken wir mal, vielleicht kommt ja auch ein anderes Comic-Spiel demnächst mal wieder. Wer weiß, angekündigt auf der E3 wurde ja Avenger von, lustigerweise aus dem Hause Square Enix. Was mich ein bisschen, also war super, ich mag Square Enix und weiter, aber Marvel habe ich eher so immer bei Warner Brothers Games verortet, weil die auch die Lego-Marvel-Sachen machen. Ne? Und deswegen hätte ich das eher gedacht. Oder Activision hat ja auch mal Spider-Man gemacht. Jetzt kommt ein Avengers-Spiel aus dem Hause Square Enix. Irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil da gab es auch nur einen Trailer zu sehen. Was denkt ihr? Einfach nur Hype auf den Avengers-Hype der letzten Jahre aufspringen? Oder wird das vielleicht sogar ein gutes Spiel?
Ich habe mich mit dem Titel tatsächlich nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt.
Was sagt dein Bauch,
Jochen? Es hängt davon ab, wie man, ob noch Geld übrig bleibt für die Entwicklung und nicht alles schon Marvel in den Rachen geschoben wurde. Ich habe tatsächlich, dieser Titel ist, sorry Square, aber an mir ein bisschen vorbeigerutscht.
In der ganzen E3-Aufregung. Ja, an mir leider auch. Stimmt, ist mir auch nicht so aufgefallen.
Aber ich mag einfach ich bin gar nicht so ein Heldenfan. Ich, im Gegensatz zu dir, Tobi, das ist eigentlich nichts, was mich so wirklich packt. Ich brauche nicht diese Avengers und die ganzen, das ist nicht so mein Spider-Man, okay. Batman, auch okay, aber den Rest ist mir zu viel.
Ich bin ja so ein Fanboy, ne? Also ich lehne Marvel weitgehend ab und bin halt so DC-hörig. Also Batman ja, Green Lantern auf jeden Fall. Und Spider-Man kannst du mich schon überhaupt nicht mitlocken, obwohl das Spiel sehr gut war. Aber die Figuren holen mich meistens nicht ab. Mit wenigen Ausnahmen, natürlich Deadpool, großartig, aber diese klassischen Marvel-Figuren, auch Avengers, ich habe keinen einzigen Avengers-Film geguckt. Es schreckt mich auch ab, dieses Universum, weil da die Filme aufeinander aufbauen. Und dann denke ich, musste einen gucken, musste alle gucken. Nee.
Ja, du musst dann erstmal so deinen Jahresurlaub dafür alle in der richtigen Reihenfolge zu gucken. Mich schreckt diese Masse auch tatsächlich so ein bisschen ab, aber ich gucke die, also ich hab jetzt nicht jeden gesehen und renne auch nicht sofort ins Kino, weil ich einfach ich glaube, ich werde wirklich mal dann so innerhalb von einem Monat jeden Abend einen Film gucken und das wirklich in der Reihenfolge zu schauen, weil das fing ja an mit Iron Man und dann kam irgendwann Iron Man 2 und dann wurde das so gigantisch groß, was ich persönlich schon cool finde. Und jetzt könnte man überlegen, gut, da ja das eine Filmstudio die Rechte an den Avengers hat, das andere Filmstudio die Rechte an den X-Men, gibt's da zum Glück kein Crossover, weil dann wird's ja noch komplizierter, wenn die X-Men und die Avengers dann noch alle querbeet durcheinander kämpfen, wird's natürlich noch komplizierter. Das ist bei DC schon anders, ne? Das sind diese Einzelhelden. So Superman, ja. Da gibt's auch mal ein Crossover mit Batman, ja. Wobei ich zum Beispiel den Helden Green Lantern nie verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, der hat einen Ring und kann damit Materie verändern. Und der Typ heißt Grüne Laterne.
Okay, ja,
ich bin Superman, hey, ich bin Batman, hey, ich bin Grüne Laterne. Selbst wenn du Superman eindeutschst, ich meine, Superman ist sowieso ein geiles deutsches Wort, Superman, ja. Ja, von den Ärzten öfter in Liedern verwendet. Superman. Ja, oder auch nennen wir Batman dann Fledermausmann. Auch cool, aber ich bin die grüne Laterne.
Ich glaube, der hieß damals anders. Der wurde ja auch natürlich eingedeutscht wie alle. Ich glaube, der hieß grüne Leuchte, glaube ich, hieß der da.
Grüne Leuchte, super.
Meine ich, oder? Kann das sein? Ich glaube ja.
Das grüne Leuchte. Hm. Alter, was ist das denn für ein Helden? Aber ich bin grüne Leuchte. Oh, cool, super. Ich bin Rücklicht.
Ich meine, Hupe. Ich bin Mega-Hupe.
Es gibt in Deutschland, glaube ich, mehr für, wenn du sie jemanden abländlich nennen würdest oder so, weil das ein Automobil in Deutschland, glaube ich, beflügelt. Ja, ich bin Hupenman. Oh, wobei Hupenman, okay. Aber Avengers, also ich bin auf das Spiel gespannt. Was ich halt spannend fand bei diesem Avengers-Trailer war, dass die Figuren tatsächlich halt nicht so aussahen wie die im Film, sondern die Gesichter anders aussahen. Das fand ich halt schon cool, dass halt der Iron Man nicht aussah wie Robert Downey Jr. und dass halt der Captain America nicht aussah wie der Captain America Schauspieler, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfallen will. Es tut mir leid. Und der Thor-Schauspieler auch nicht aussah wie Chris Hemsworth, wenn ich mich recht entsinne, war der Name des Schauspielers. Das fand ich aber gut, dass es halt nicht so 1:1 war, sondern die halt da schon anders waren. Das heißt, sie lösen sich so ein bisschen von dieser Filmvorlage. Und da muss ich auch sagen, Helden-Videospiele sind eigentlich nur gut, wenn es keinen passenden Film gibt. Siehe Batman Arkham-Serie, siehe Spider-Man, das kürzlich für die PlayStation rauskam. Also Heldenspiele sind eigentlich fast nur gut, wenn sie eben nicht Spiele zum ist so mein subjektiver Eindruck.
Aber sag mal, wo wir gerade von Umsetzungen von Kinofilmen reden. Mhm. Lieber Jochen, wie hart bist du vom Stuhl gefallen, als du gehört hast, die neuen Herr der Ringe-Spiele, und ich rede im Plural, das war eine Nachricht von vor der E3, aber trotzdem, die neuen Herr der Ringe-Spiele kommen von Daedalic aus Hamburg.
Da habe ich auch mich erstmal gefragt, wie kommt man an so einen Auftrag? Ich habe tatsächlich den Herrn Fichtel Meier, hätte ich jetzt mal gesagt.
Mann.
Den Carsten von Daedalic bei dem Computerspielpreis nach der Verleihung getroffen und mit dem ein bisschen geschnackt und mit einem Entwicklerkollegen. Die haben jetzt nicht so viel aus dem Sack gelassen, aber die freuen sich total drauf und stehen im engen Kontakt mit denen. Also tatsächlich müssen die ja wirklich irgendwas gehabt haben, was die Erbin, glaube ich, ist es, ne? Die Erbin dieser Rechte wohl beeindruckt hat, dass die gesagt hat, okay, das ist genau das Studio, was es schafft, unsere Story da richtig in Szene zu setzen. Also ich bin Hut ab und ich bin sehr gespannt, was daraus am Ende wird tatsächlich. Ne? Also
ich bin auch gespannt, weil Daedalic ist ja eher bekannt für Point-and-Click-Adventures, wenn ich mich richtig entsinne. Ne? Deponia zum Beispiel ist ja von Daedalic. Und ich bin gespannt, was sie daraus machen. Können sie auch Action-Adventure oder was auch immer Herr der Ringe werden soll? Werden es ja dann erfahren. Aber ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass der Kelch oder dass der Ringträger jetzt nicht mehr Warner ist, sondern dass der Ring jetzt in Hamburg liegt, tatsächlich.
Naja, Warner auch noch, ne? Aber ja.
Also Warner auch noch, also Daedalic macht nur jetzt die nächsten Spiele.
Also ich meine jetzt für Kinofilme und so, ne? Da wird es ja auch weitergehen. Okay. Also jedenfalls, gut, es gibt die Amazon-Serie erstmal und sicherlich wird es weiterhin auch Kinofilme geben. Das ist irgendwie so eine US-Produktionsfirma, okay, die Rechte hat. Saul Zantz heißt der gute Mann, glaube ich. Weiß nicht, wie ich ihn jetzt aussprechen soll. Zaentz, glaube ich. Und der ist verstorben, aber sozusagen seine Erben irgendwie führen diese Lizenzen weiter.
Ja. Aber da hängt Tolkiens, was ist Tolkiens Sohn oder Enkel, der da aktuell seine Finger drin hat und die alten Manuskripte seines Vaters oder Großvaters zu Ende schreibt.
Das tut er, also das Christopher Tolkien, der ja irgendwie jetzt auch hoch betagt ist. Das ist der Sohn, der ist irgendwie 90 schon. Aber der hat, glaube ich, gar keine Mitsprache, wenn es eben um Kinofilme oder jetzt diese Videospiele geht. Ich glaube, der Carsten sagte mir im Gespräch, dass inzwischen doch auch die Tolkien-Erben freundlicherweise eben konsultiert werden. Aber im Grunde genommen, also meines Wissens, sind die da raus, weil der Christopher Tolkien zum Beispiel auch die Filme von Peter Jackson gehasst hat. Fand er ganz furchtbar, viel zu actionlastig, seiner Meinung nach. Aber der konnte da nichts gegen machen.
Okay, ich hatte letztens noch ein Interview gelesen, dass gerade Carsten gesagt hat, dass die Erben so glücklich waren und sich mit dem Studio so auseinandergesetzt haben. Aber gut,
Ja, er sagte mir auch, also die heißen jetzt Middle Earth Enterprises, glaube ich, MEE in den USA, die Nachfolgefirma von genau, Saul Sands. Und er sagte, also die haben schon Kontakt zu den Erben und die reden auch mit denen und deren Meinung wird auch gehört. Das war aber wohl, vermute ich jetzt, in der Vergangenheit wohl nicht so, weil Christopher Tolkien die Kinofilme gehasst hat.
Ja. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe die Bücher geliebt und die Filme fand ich halt auch wirklich gut. Ja, deswegen fand ich es ein bisschen schade, dieses vernichtende Urteil von Christopher Tolkien, weil ich finde, die Filme haben das halt schon gut umgesetzt, was in den Büchern steht. Ja, aber gut.
Ja, auf jeden Fall.
Wie es John Ronald Royal gefunden hat, werden wir auf der Seite der Welt nie wissen. Vielleicht irgendwie im Jenseits oder so mal. Aber gut, ich muss auch sagen, habt ihr das Silmarillion gelesen?
Teilweise.
Jochen, hast du das Silmarillion gelesen? Ich hab's gelesen tatsächlich im vierten Anlauf, weil das so mega kompliziert ist, weil das hat ja Christopher Tolkien aufgrund von handgeschriebenen Notizen seines Vaters irgendwie dann zu Ende geschrieben. Schwerer Stoff. Also, ist auch egal. Wir sind auf die Herr-der-Ringe-Spiele gespannt. Das letzte Mittelerde Mordors Schatten hieß es, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Andreas?
Ich sag mal ja.
Schatten über Mordor.
Das war doch ganz gut eigentlich, meine ich.
Ja, das war auf jeden Fall cool gemacht.
Ein bisschen Landschaft halt war ein bisschen leer, glaube ich, mich erinnern zu können. Aber die Kämpfe und so, das war alles eigentlich ganz
cool. Ja, aber halt auch, es hat eine eigene Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die unabhängig von den Büchern und Filmen hat. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen, dass das halt dann funktioniert. Also wenn was unabhängig von wenn es halt eine eigene Geschichte erzählt, und das können Videospiele ja mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ja, also da hast du ja Geschichten, die wunderbar funktionieren. Nehmen wir zum Beispiel das Metro-Universum, Metro Exodus. Es gab ja die Metro-Bücher von Dmitri Gluchowski, Metro 2033, 34, 35. Und das Spiel, das neue Metro Exodus, setzt ja die Geschichte aus dem letzten Buch Metro 2035 fort. Und das finde ich ziemlich spannend, dass dieses Narrativ halt so weitererzählt wird, dass es halt nicht mit dem neuen Buch weitergeht, sondern mit einem Videospiel tatsächlich, wo Gluchowski selbst auch drin steckt. Und finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Also das ist sowas, was Videospiele mittlerweile auch sehr, sehr gut können. Es ist einfach ein wunderschönes Unterhaltungsmedium geworden. Aber bevor wir noch weiter ausschweifen, ich weiß gar nicht, was sagt eigentlich der Tacho? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit.
Wir haben noch 42 Minuten, ich würde gerne jetzt nochmal.
Wir haben noch 42 Minuten, du willst 84 Minuten voll.
Also ich möchte jetzt gerne mal Andreas in die Haftung nehmen sozusagen. Ich habe ja von dir oder wir des Öfteren mal gehört, es wird bald keine neuen Konsolen mehr geben und so weiter. Und alles brauchen wir alles nicht, alles viel zu teuer. Ich fasse das jetzt mal grob zusammen. Jetzt E3 Details zu der neuen Microsoft-Konsole Project Scarlett. War das eine Überraschung jetzt für dich oder sagst du, nö, hatte ich auf dem Zettel? Dann
nee, das war eine gute Frage, das war eine Riesenüberraschung und ich muss gleich sagen, an alle Xbox-Mitarbeiter, Asche auf mein Haupt. Ich habe ja leidenschaftlich jahrelang gesagt, war's mit der Xbox. Da kommt nichts mehr. Der Nadella wird sich das angucken und sagen, jetzt reicht es. Warum? Weil 2000 kam die erste Xbox auf den Markt. Bis 2007, also in der Blüte der Xbox 360 oder am Ende der 360, hatte man etwa unter dem Strich 7 Milliarden Miese. Ein absolutes, ein fatales Projekt, rein finanziell betrachtet. Und auch die Xbox One wird da nicht viel rausgeholt haben. Ist ja auch nicht so gut gelaufen. Und deswegen war ich felsenfest überzeugt, da kommt nichts mehr. Und dann auf einmal vergangene E3, da bekam ich schon so leichte Zweifel, weil auf einmal kaufen die 5 Studios, darunter Ninja Theory aus der UK. Und jetzt bei der E3 kündigen sie erstens für Ende kommenden Jahres eine neue Xbox an und kaufen dann auch noch mal so eben Tim Schafer und Psychonauts 2 wird dann eben Microsoft exklusiv. Und dann langsam ging es mir auf, okay, also sie meinen es doch weiterhin ernst und also Asche auf mein Haupt, hat mich total überrascht. Ich weiß nicht, wie euch das ging.
Was sind denn deine Gründe, deiner Meinung nach?
Stärkste Präsentation.
Was sind denn deine Gründe? Fall. Was glaubst du denn, Andreas, was die Gründe dafür sind, wenn du jetzt sagst, dich überrascht hast, aber hast du eine Erklärung?
Naja, also ich meine, Microsoft darf man natürlich nicht unterschätzen. Wir machen Witze über Microsoft und sagen, haha, nee,
du,
das Windows...
Du machst Witze. Zieh uns damit nicht rein. Wir wussten nicht, schon lange, dass es die neue Konsole bald gibt und wie die aussieht.
Nein, ich meine so generell, über Microsoft wird immer so gelacht, ne? So hier Windows mit dem Bluescreen und so, hahaha. Ha, ha. Was man, was die meisten Leute vergessen, ist, dass Microsoft meistens genauso wertvoll ist nach Marktkapitalisierung wie Apple, wie Google. Ja? Die waren nie weg. Die waren, also sie gehörten immer zu den 5 oder also mindestens zu den 10 wertvollsten Unternehmen dieser Welt. Und insofern haben sie natürlich Geld, was denen aus den Ohren kommt. Die können allein mit der Kohle, die durch Windows verdienen, immer noch kein Marktführer, sondern Monopolist im Grunde genommen. Damit könnten die alles gegenfinanzieren. Also das wird der Grund sein, dass sie sagen, wir wollen einfach noch mehr Geld reinstecken.
Ja, das kann natürlich sein, weil sie es halt können. Ne? Denen ist das halt egal, wenn dann die Asche verbrannt wird.
Und die Asche auf mein Haupt, ne?
Ja. Die Asche, die dann auf dein Haupt fällt, genau. und letztlich, ich sag mal so, wenn du konkurrenzlos diesen Markt beherrschen würdest, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Konkurrenz belebt ja durchaus das Geschäft. Und vielleicht wird es ja in nicht allzu ferner Zukunft dann sein, dass dann halt die X-Station 6 rauskommt. Dass Microsoft und Sony sich zusammentun, was rausbringen. Ich meine, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Wenn man überlegt, hättest du vor 20 Jahren gedacht, dass Sonic der Eagle und Mario der Klempner mal in einem Spiel zusammen um Goldmedaille bei Olympischen Spielen kämpfen, hättest du auch gedacht, Mario und Sonic zusammen niemals. Deswegen, also warum sollten nicht sich da die beiden Giganten auch durchaus zusammentun, um dann wirklich für uns Gamer, ja, for you, the players, wirklich alles dann in die Waagschale zu werfen und was draus zu machen, wer weiß. Und dann kommt Atari und macht sie alle platt irgendwie mit dem neuen VCS 2700 und endlich nach Millipede und Centipede, Millicente,
Centipede habe ich immer gerne gespielt.
Ja, es gab ja Millipede und Centipede und Millicente, was haben wir noch in der lateinischen Zählung? Ich hatte keinen Latein.
Oh Gott, ich schon, aber fragt mich nicht.
Ja, egal, da kommt das nächste. Millipede und Centipede. Dann gibt es ja auch Fortsetzungen, auch bei der E3, um den Bogen zurückzuspannen. Endlich Baldur's Gate 3. Wer hätte das gedacht? Ich habe Baldur's Gate 1 und 2 tatsächlich fast schon, ich will nicht sagen vergessen, aber doch, ich hatte sie nicht mehr präsent auf dem Schirm, dass es die Spiele mal gab. Als ich dann hörte Baldur's Gate 3, na klar, zack, war es wieder da, aber cool, dass es kommt auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, warum machen wir jetzt eine Fortsetzung zu einem über 20 Jahre alten Titel?
Also,
ja, ich höre eure Begeisterung.
Ey, Baldur's Gate, das ist so meine Giga-Zeit. Da habe ich irgendwie, da ist, glaube ich, Baldur's Gate 2 erschienen, glaube ich, in der Zeit. Und wir hatten einen Kollegen, Daniel von Moll, der es geliebt hat. Und wir haben den über die Schulter geguckt und er hat immer geschwärmt. Und ich fand das auch wunderschön. Aber auch der Titel war nicht so meiner. Aber ich weiß natürlich, was der bei den Rollenspielfans für eine Bedeutung hatte. Also die Marke ist ja schon noch fett, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, und wenn man erstmal eine fette Marke hat, dann kann man da durchaus mal wieder die rauskramen, finde ich. Also total legitim, ja. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Es war jetzt auch nicht so mein Favorit, aber Baldur's Gate ist ja mit dann so Ablegern wie Icewind Dale und so, ne, mit so Spin-offs, ist doch BioWare alles, oder? Ja. Da muss man sich ja eh auch fragen, wie kommt, also wisst ihr das, wieso entwickelt jetzt irgendwie ein anderes Studio das neue Baldur's Gate und BioWare legt sich selber irgendwie so ein Ei mit Anthem, was ja, wie man jetzt nachlesen kann, in vielerlei Exklusivberichten, ein totaler Schuss in den Ofen war. Ne? Die ganze Entwicklung war ganz furchtbar.
Ja, war im Grunde für den Arsch, weil Anthem es zockt, glaube ich, kaum noch einer. Die Server sind leer. Und,
ehrlich? So schlimm?
So wie ich hörte, ja, weil es kam kurz danach Apex raus, dieses andere Online-Ding. Mhm. Und also Anthem ist tatsächlich untergegangen und es kam auch, ich glaube, ungefähr so in einer Welle, so ungefähr, kam ja auch von Ubisoft. Zweiter Teil, erster Teil spielte in New York, zweiter Teil jetzt in Washington D.C. Mann, mein Namensgedächtnis ist heute echt löchrig. Mhm. Multiplayer, Weltuntergang, Virus.
Nochmal von Anfang.
Ich höre die Hörer draußen schon schreien, die mir den Namen brüllen, aber da das ja kein live interaktiv ist, kann ich nicht drauf reagieren. Ach Mann, The Division. So.
Ach so.
Tom Clancy's The Division 2. Kam ja auch.
Ach, natürlich. Ja, pardon.
Ja. Und,
das können wir rausschneiden, ne?
Nee, lass mir das ruhig drin. Ich stehe zu meinen Fehlern.
Nee, du hast nichts falsch gemacht, sondern wir haben ja, Andreas und ich, wir haben so nicht reagiert. Was will der? Ja. Eigentlich alle so, Division, ihr Idioten. So,
gut. Wovon redest du? Ich sag mal, die Aufzeichnung dieses Podcasts findet in der ersten Hitzewelle des Jahres statt und es ist jetzt abends nach 10 und wir haben immer noch irgendwie knapp 30 Grad gefühlt. Also von daher, man verzeihe uns, dass unsere Gehirne ein bisschen.
Gibt es ja auch viel zu viel Games-Podcasts, die wirklich mit Wissen glänzen und auch alles wissen. Das ist ja, den Anspruch haben wir ja gar nicht. Also außer Andreas halt. Also
nein, der hat ihn nicht. Den Anspruch, Andreas hat ihn einfach. Andreas hat einfach das gesammelte Games-Wissen aus 380 Jahren Videospielen.
Ich finde das so schön, dass ihr das so seht. Ich will euch das gar nicht ausreden. Irgendwann bei Podcast 20, 25 spätestens fällt auf, ich habe gar keine Ahnung, ich blende nur, aber irgendwie so ein David Cage-Spiel.
Ja genau, irgendwann, wenn wir bei der Millionen-Euro-Frage bei Günther Jauch sitzen und denken, ich rufe jetzt Andreas Garbe an, weil der kennt die Antwort, dann hängen wir da und fallen zurück auf 64.000 Euro.
Ne? Genau.
Dann zeigt sich die wahre Expertise. Nein, Quatsch, man kann halt auch nicht immer alles Wissen parat haben. Wie hieß es früher in der Schule, du musst nicht wissen, was es ist, sondern du musst wissen, wo es steht.
Ne? Ja, sehr gut.
So hieß es mal früher. Aber ich finde es schöner, wenn man über solche Dinge, das jetzt mal ein bisschen, um ins Gesellschaftliche zu kommen. Es ist ja heute oft so, wenn du mit irgendwelchen Leuten zusammensitzt und dir fällt ein Name von einem Schauspieler nicht ein. Oder Name von einem Film. Guckst du sofort auf dem Handy, was wir jetzt während des Podcasts auch machen, was einfach daran liegt, wir wollen euch nicht mit 10 Minuten Stille nerven, aber ich finde drüber nachdenken irgendwie geiler und da kommt man irgendwann drauf und stellt fest, man hat sich doch geirrt und kommt dann irgendwann später nochmal drauf, ist dann aber auf einem Level, wo man sich das nicht mehr merkt, dass man drauf gekommen ist. Ihr versteht, was ich meine.
Ja, so ein bisschen, ja.
Könnt ihr es nachvollziehen. Ja, so ein bisschen. Ja. Ne? Okay. Und der Faden ist wieder verloren, aber ich hebe ihn wieder auf. Nintendo auf der E3. Wir haben noch gar nicht über den wirklich guten Auftritt von Nintendo gesprochen.
Ja, solide, würde ich sagen, ne? Also
überraschend.
Ja, überraschend, was hat dich überrascht?
Mich hat am Ende das mit Zelda überrascht. Muss ich sagen. Auch wenn sie nur gesagt haben, wir entwickeln gerade ein neues Zelda und irgendwie 30 Sekunden Material gezeigt haben, das halt aussieht, als wäre es aus dem letzten Zelda. Aber es hat mich doch überrascht. Gut. Ja, es hat mich doch überrascht, dass sie sagen, wir machen ein neues Zelda. Überrascht im Negativen leider auch, dass nichts zu Metroid irgendwie kam. Gefreut über neues Mario Sonic bei den Olympischen Spielen. Die Serie lag ja jetzt ein paar Jahre brach. Du, ne?
Ich merke das.
Ich finde das so super.
Ein Ding von dir.
Ja, ich mag es, weil das ist halt auch so ein Ding, das ist so ein Familiending. Ne, so da mit Mario, Sonic da spielen. Das ist tatsächlich was, wo wir als Familie zusammenkommen. Gut, jetzt ist meine Tochter auch 4 Jahre älter seit dem letzten Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich weiß nicht, ob ich sie damit nochmal kriege. Aber das war echt so ein Familiending. Da haben also wir hier im Haus, ich bin eigentlich der einzige richtige Gamer. Der Rest ist ja nicht so wirklich Gaming affin oder spielt gerne. Und das war wirklich so ein Ding, da kamen wir alle zusammen. Da kamen wir zusammen vor dem Bildschirm, so wie früher Samstagabend Fernsehsendungen. Ja, so kamen wir vom Bildschirm, um Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen zu spielen. Ich mag das, weil das ist lustig. Ich finde es witzig, wenn du da als Bowser irgendwie Eistanz machst oder so. Ja.
Weißt du was? Ich glaube, ich komme mal nach Erkrath. Dann laden wir den Bruder vom Jürgen Prochnow ein, zu dir in die Bude, kaufen uns 2 Kisten Füchschen, Ürige, Schumacher alt und dann daddeln wir 3 Nächte durch. Was meinst du, Andreas?
Und dann bewerben wir uns mit Erkrath und dem Olympischen Komitee Garbe, Dominikus Winke, bewerben wir uns für die Olympischen Sommerspiele 2028 oder 2032.
Ja. Spätestens dann ist ja irgendwie Videospielen auch olympische Disziplin. Das geht auf, der Plan, finde ich gut.
Oh, glaubst du, das wird passieren? Also ich sag mal so,
Hallo?
Andreas?
Ja.
Du bist noch da. Also ich
glaube, ja,
Videospielen.
Ich bin noch da.
Tobi, du warst hier weg.
Achso, glaubst du, dass Videospielen wirklich olympisch werden? Also ich glaube es nicht.
Es ist doch nur eine Frage der Zeit, aber also irgendwann, natürlich, es wird, aber es ist doch nur eine Frage der Zeit.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher, weil, wie gesagt, wenn ich so sehe, wie sich der Deutsche Olympische Sportbund gegen E-Sports wehrt, wie sich der DFB und generell die deutsche Politik mit dem Thema E-Sports rumeiert, ja, weil also E-Sports ist okay, wenn es eine Sportsimulation ist, aber alles andere ist ja Blödsinn.
Am Ende ist doch auch die Frage, haben die über, also brauchen die überhaupt den Status, olympisch zu sein? Ich meine, brauchen die das überhaupt? Haben die es nötig? Von der Kohle doch, glaube ich, irgendwann nicht mehr. Und warum brauchen sie es als Anerkennung, als, weiß ich nicht.
Na, für die Basisarbeit, ne? Weil die Sache ist die, solange es nicht als Sport anerkannt ist, und da wird dann Deutschland irgendwann ins
Hintertreffen. Aber ist ja der Unterschied, ob du eine olympische Sportart bist oder als Sportart anerkannt wirst?
Ja, aber es ist ja beides nicht der Fall. Also sowohl olympische Sportart, also generell E-Sport als Sport anerkannt. Was es wiederum Vereinen schwierig macht, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich bin jetzt hier der SSVR, unser Dorf-Fußballverein, sagen, wir machen eine E-Sports-Abteilung auf und sagen den Jungs, ey, pass auf, ihr könnt die E-Sports spielen, aber einmal die Woche müsst ihr mal Fußballtraining mitmachen, was ja ein Konzept ist, was durchaus passiert ist. Dürfen die ja nicht, weil dann die Vereine drohen tatsächlich den EV-Status und damit ihre steuerlichen Vorteile zu verlieren. Und das ist halt etwas, wo ich denke so, ey Leute, wir fragen uns die ganze Zeit, wie holen wir die Kids von der Straße, und die Kids haben aufgrund der langen Schulzeit nicht mehr die Energie, um den körperlichen Sport zu machen, was auch wichtig wäre. Aber die, ne, E-Sports ist ja durchaus auch als Sport absolut in Ordnung. Ich meine, ich selber spiele Darts und es ist als Sport anerkannt. Ja, ist auch eine Bewegungsform, die dem E-Sports nicht unähnlich ist. Und dann immer diese ablehnende Haltung, E-Sports so böse.
Da bin ich auch bei dir. Ich fragte mich nur, brauchen die wirklich die Anerkennung oder die Teilnahme bei den Olympischen Spielen? Dass die Anerkennung als Sport da sein muss, das finde ich auch. Aber
das ist schwierig. Also ich weiß nicht, ob sie das wirklich brauchen. Ich meine, rein wenn man die Zahlen sieht, brauchen sie es höchstwahrscheinlich nicht. Aber naja, Andreas, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich hab ein bisschen überlegt. Also ich denke, man braucht einander. Also ich glaube, viele diese Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig für die Olympischen Spiele, sich jüngeren Zielgruppen zu öffnen, indem sie eben deren Lebenswirklichkeit mit aufgreifen. Und das hat man in der Vergangenheit gemacht, indem man, ich meine, wer turnt denn da bei den Olympischen Spielen irgendwie durch die Gegend? Bei den Winterspielen irgendwie hast du längst Snowboard und irgendwie Halfpipe als Disziplin, ja. Das ist doch auch alles passiert. Das war undenkbar noch 10 Jahre davor. Also natürlich, das wird passieren. Also, und warum machen Sie das?
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich meine nur, es geht nur darum, eben auch durch neue Disziplinen eben jüngere Zielgruppen zu erschließen. Und das werden Sie mit E-Sports machen müssen.
Die Frage ist aber, wie kann man das denn dann, lass das mal organisatorisch mal durchdenken. Also dann haben wir praktisch die normalen, sage ich mal, Sportarten und dann eine E-Sports-Sport, also ausgewählte Spiele, oder wie läuft das?
Das ist eine gute Frage, ob man dann halt ne, Kerndisziplinen irgendwie dann des E-Sports nimmt und so wie man halt, sag mal, Leichtathletik ist ja ne, 100 Meter Lauf, 400 Meter Lauf, 800 Meter, 1000 Meter Lauf, 1200 Meter und so weiter und so fort, dann hast du halt in der Abteilung E-Sports dann ja, League of Legends, Counter-Strike,
okay, und du hast eine Rubrik E-Sport, ja?
Genau, unter der du dann halt 3 Titel hast oder so wie auch immer. Müsste man überlegen, ja. Wobei, es gibt eine Sache, über die ich gerade nachdenken muss, Andreas. Du sagtest gerade, es geht um die Lebenswirklichkeit junger Menschen, ne? Mhm. Aus unserer westeuropäischen Sicht mag E-Sports die Lebenswirklichkeit junger Menschen sein. Aber wenn wir mal so ein bisschen global denken, bin ich da so ein bisschen, weiß ich nicht, ob E-Sports die Wirklichkeit eines brasilianischen Jugendlichen oder eines nigerianischen Jugendlichen
ist. Ich glaube, brasilianisch ist sogar noch mehr als deutsch wahrscheinlich. Die ganzen brasilianischen E-Sportler kommen doch, oder viele kommen doch aus Brasilien.
Ja, aber es ist halt die Frage so, ne, ob das wirklich so die Lebenswirklichkeit halt dann so extrem darstellt. Weil ich sag mal, ne, zum Laufen brauchst du eine Tür, die du aufmachen kannst und ein paar Schuhe. Ja. Ja. Deswegen, also dieser Schritt, was ja in diesen Sportgeschichten auch immer dieses Ding ist, dass halt ne, so Leute wie Usain Bolt halt eben nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind.
Ja, ja. Also
so Geschichten wie an der E-Sports nicht.
Brasilien ist schon ein nicht unwichtiger Markt für Videospiele, aber du hast schon recht, zum Beispiel ich glaube, die PlayStation 2 ist in Brasilien irgendwie offiziell irgendwie so 10 Jahre rausgekommen nach dem Marktstart in den klassischen Territorien. Also die sind nicht immer so auf der Höhe der Zeit, ne? Das stimmt schon.
Ja, die zocken in Brasilien aber auch unheimlich gerne. Also ich weiß, dass die Gamer-Wirklichkeit in Brasilien so aussieht, aber sie hinken halt immer so eine halbe Generation hinterher, auch einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Brasilien ist ein Schwellenland. Aber ich habe tatsächlich auf der Gamescom letztes Jahr oder vor 2 Jahren die Kollegin von IGN Sao Paulo kennengelernt aus Brasilien und mit der ein bisschen geplaudert. Also Gaming ist in Brasilien tatsächlich auch ein Riesenthema. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie es mit dem E-Sports ist. Wenn ihr sagt, das ist so, dann glaube ich euch das natürlich.
Das ist aber so.
Da bin ich halt nicht so drin, weil ich im weil ich im E-Sports, in der Weltszene des E-Sports auch, verzeiht mir, nicht so extrem zu Hause bin.
Aber ja, es ist nicht leicht. Also ich meine, wir können schon über da große Stolpersteine sprechen. Das Problem natürlich bei E-Sports ist, da hast du irgendwie mal viele Jahre Counter-Strike als Königsdisziplin und dann auf einmal hast du viele Jahre League of Legends als Königsdisziplin und dann hast du die nächsten Jahre kommt jetzt irgendwie wieder was anderes. Also im Grunde genommen ist E-Sports ja nur ein Gefäß für eben viele verschiedene Disziplinen, habt ihr ja auch schon gesagt. Und das macht es natürlich schwieriger. Auch schwieriger darzustellen, finde ich. Also mich frustriert immer am E-Sports, dass die meisten Spiele, die da gespielt werden, sehr kompliziert zu erklären sind. Counter-Strike zum Beispiel auch, da fängt es schon an. Man sollte ja denken, im Ballerspiel, ja klar, ne, habe ich verstanden, ich muss den Gegner abballern. Aber so einfach ist es ja nicht. Ne? Es ja, geht ja irgendwie um Bombe legen, Bombe entschärfen, dann gibt es eben Platz A und B und so weiter. Also in dem Spielmodus jedenfalls. Also das allein schon zu erklären und die Taktik dahinter ist schon ganz schwierig. Und League of Legends, ich meine, jetzt mal ehrlich, ich verstehe nicht, wer dieses Spiel wirklich eben verfolgen kann. Das ist ja wirklich nur bunte Explosion. Obwohl das Spielfeld denkbar einfach ist, ne? Es ist quadratisch, es ist diagonal halbiert und gespiegelt auch. Also eigentlich ist es wie so ein Brettspiel. Aber es gibt keine vernünftige Spectator-Ansicht, die sozusagen auch die Einfachheit des Spielbrettes dir anzeigt. Es ist die Kamera ist viel zu nah und es ist alles total verwirrend, ja. Also ich finde, da müssen Spieler auch noch viel tun, bevor sie anschaulich werden für Zuschauer.
Ja, vielleicht einfacher werden auch, um da für Zuschauer anschaulicher zu werden. Was mich halt auch bei Olympischen Spielen im Fernsehen manchmal so ein bisschen nervt, ist, ganz ehrlich, das Fußballturnier bei Olympischen Spielen, das wird dann immer gezeigt und ich immer so, Alter Leute, ich gucke Olympiade nicht, weil ich Fußball gucken will, ich will Gewichtheben sehen, ich will Judo sehen, ich will Sport ansehen, die ich sonst 4 Jahre lang nicht im Fernsehen sehe. Ich liebe Fußball, aber wenn dann bei Olympischen Spielen das Fußballturnier, das olympische Fußballturnier gezeigt wird, denke ich mir so, Leute, parallel läuft jetzt gerade Synchronschwimmen. Ja, das ist zum Beispiel ein Sport, den ich mir gerne dann angucke. Bei Olympiade gucke ich mir gerne solche Exoten an. Und jetzt kommt ja Bouldern irgendwie als neue Testsportart dazu. Leider nicht Boulderdash, lieber Jochen. Ich weiß, du liebst dieses Spiel, aber halt, ne, das Klettern, Sportklettern wird ja jetzt neues Thema bei den Olympischen Spielen. Übrigens auch schon umgesetzt im Trailer von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, kann man das sehen, wie die klettern. Find ich sehr, sehr gut. Das Geile an diesem Podcast ist, liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wie geil wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Wir haben bei der E3 angefangen und sind jetzt bei, ist E-Sports olympisch oder nicht?
Und wir haben schon eine Stunde um.
Ja, und wo ist Andreas? Ist er noch da? Er sagt nichts mehr.
Andreas ist weg.
Super, an dieser Stelle schöne Grüße auch an Andreas Gabe, dessen Laptop gerade ausgegangen ist. Wie geil, Laptop einfach ausgegangen. Super.
Das ist assi, so eine Sendung zu beenden. Ich rufe ihn mal an, damit er sich wenigstens auch verabschieden kann.
Das ist sehr gut. Ansonsten hätte ich einfach gesagt, ich mache mach meinen Laptop einfach auch aus und wir beenden die Sendung halt so, indem wir einfach, wie früher Peter Lustig bei Löwenzahn, ne, so jetzt einfach abschalten. Warte, ja, ruf ihn mal an. Guck mal, ob wir ihn vielleicht jetzt per Telefon dazu kriegen.
Du bist live drauf, Andreas. Wir wollten die Sendung jetzt beenden. Dank dir natürlich.
Also für alle Zuschauer, ich bin der hier für alle, für technische Fehler diverser aller Couleur zuständig ist. Ja? Mit der blechernden Stimme, bei dem immer alles abstürzt und der dafür sorgt, dass man die meisten Podcasts 2-, 3-, 4-mal aufnehmen muss.
Doch, es ist ja, so, seien wir ehrlich, es ist so. Aber wir haben dich trotzdem lieb, Andreas. Übrigens an dieser Stelle noch vielleicht.
Warte mal, der Andreas kann dich jetzt gerade gar nicht hören, Tobi.
Aber er hört dich, wenn ich das jetzt anstimme. Dann hört er.
Warte, Andreas, bleib mal dran. Der Tobi redet mit mir. Ich sag gleich, was er gesagt hat. Ja, Tobi?
Ja, pass auf. Wir müssen das jetzt zusammen machen. Halt Andreas an dein Ohr, denn wir haben noch was vergessen.
Was haben wir denn vergessen?
2, 3. Happy Birthday.
Er singt Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday, lieber Andreas. Singt er.
Happy Birthday to you.
Leider hat man jetzt Tobi nicht gehört. Also du hast es nicht gehört, Andreas.
Ja.
Aber du hast es dann kanonmäßig weitergetragen.
Ich habe noch schnippische Bemerkungen über Gesang gemacht. Aber ihr seid sehr lieb. Vielen herzlichen Dank. Sehr nett.
Über Alter spricht man ja nicht. Unsere Sendung heißt ja, unser Podcast heißt ja Alt und Spiele.
Das Alt und Spiele. Ja. Ne? Genau, richtig. Sag alles aus.
Sehr alt.
So.
Sehr alt.
Okay, dann verabschieden wir uns.
Der Tobi verabschiedet sich jetzt. Andreas, ich wünsche dir was.
Ja, gleichfalls. Und ich hoffe ja, wir können das alles zusammensetzen hier.
Ja, das machen wir. Wir setzen das alles zusammen. Das Andreas.
Ich sag noch, wir meckern nicht über Microsoft, ne?
Nein.
Aber, naja. Nein, wir meckern über deinen Stromanbieter. Tschüss. Tschüss. So, der nächste Tobi. Podcast kommt bald. Jockel, ja. Alles Gute. Bis bald.
Tschüss, Tobi.
Tschüss. Und tschüss ihr da draußen. Liked uns, teilt uns, verbreitet uns, ladet uns runter. Hört uns bei Spotify, Apple, Deezer und wie sie alle heißen.